Ich lese aus 1. Chronik 19. Und danach starb Nahasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn wurde König an seiner Stadt. Da dachte David, ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, denn sein Vater hat mir Freundschaft erwiesen und sandte Boten hin, ihn zu trösten und seinen Vater. Und als die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, zu Hanun ihn zu trösten, sprachen die Obersten der Ammoniter zu Hanun, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Sind seine Gesandten nicht vielmehr zu dir gekommen, um das Land zu erforschen, zu erkunden und auszuspähen? Da nahm Hanun die Gesandten Davids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb ab bis an die Lenden und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und man berichtete David über die Männer. Er aber sandte ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie bei David in Verruf gekommen waren, sandten Hanun und die Ammoniter 1000 Zentner Silber, um Männer mit Streitwagen und Reiter anzuwerben in Mesopotamien, im Amarealand von Macha und in Soba. Und sie warben 32.000 Männer mit Streitwagen an und den König von Macha mit seinem Volk. Die kamen und lagerten sich vor Medeba. Und die Ammoniter sammelten sich auch aus ihren Städten und kamen zum Kampf. Als das David hörte, sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der Helden. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und stellten sich zum Kampf auf vor dem Tor der Stadt. Die Könige aber, die gekommen waren, standen für sich auf freiem Feld. Als nun Joab sah, dass vor und hinter ihm sich der Kampf gegen ihn richtete, erwählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil und stellte sich gegen die Aramäer. Das übrige Kriegsvolk aber tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, dass sie sich gegen die Ammoniter stellten und sprach, wenn mir die Aramäer zu stark werden, so komm mir zu Hilfe, wenn aber die Ammoniter dir zu stark werden, will ich dir helfen. Sei getrost und lass uns getrost handeln für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr tue, was ihm gefällt. Und Joab rückte vor mit dem Volk, das bei ihm war, gegen die Aramäer zu kämpfen, und sie flohen vor ihm. Als aber die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor seinem Bruder Abishai und zogen in die Stadt. Joab aber kam nach Jerusalem. Als aber die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sandten sie Boten hin und ließen auch die Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen. Und Schobach, der Feldhauptmann Hadad-Esers, zog vor ihnen her. Als das David angesagt wurde, sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan. Als er an sie herankam, rüstete er sich gegen sie. Und David stellte sich gegen die Aramäer zum Kampf, und sie kämpften mit ihm. Aber die Aramäer flohen vor Israel. Und David vernichtete von den Aramäern 7000 Wagen und tötete 40.000 Mann zu Fuß. Dazu tötete er Schobach, den Feldhauptmann. Als aber die großen Hadad-Esers sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit David und wurden ihm untertan. Und die Aramäer wollten den Ammonitern nicht mehr helfen. Und als das Jahr um war, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen, führte Joab die Heeresmacht aus und verwüstete das Land der Ammoniter und kam und belagerte Rabba. David aber blieb in Jerusalem, und Joab schlug Rabba und zerstörte es. Und David nahm ihren König die Krone vom Haupt, und es fand sich, dass sie einen Zentner Gold wog und an ihr ein Edelstein war. und sie wurde auf Davids Haupt gesetzt. Auch führte er aus der Stadt sehr viel Beute weg. Aber das Volk darin führte er heraus und ließ sie mit Sägen und eisernen Hacken und Äxten Frondienste leisten. So tat David mit allen Städten der Ammoniter. Und David zog mit dem Kriegsvolk wieder nach Jerusalem.
Ja, das war eine lange Geschichte. Und dazu komme ich gleich darauf zu sprechen. Aber Irmgard, was du gesagt hast, Irmgard, ne? Irmtraut, sorry, siehst du. Okay. Dass so viele Menschen sich so Sorgen machen, dass vor 3 Jahren kam ich zu einem Ranger-Seminar nach Osnabrück und erzählte dann, dass ich 66 Jahre alt bin. Und dann fingen einige Frauen an zu singen, mit 66 fängt das Leben an. Ich kenne das Lied nicht, aber okay. Und genau in der Zeit begann Corona und noch andere Dinge. Und davor haben wir doch gut 70 Jahre, wirklich 70 fette Jahre erlebt. Da fingen schon Dinge an und jetzt ist eins noch nicht zu Ende, da kommt schon das nächste. Ob es das Erdbeben jetzt ist, da ist der Krieg, von dem man nicht weiß, wo der noch hinführt. Und ich denke so, in all dem, das erschreckt und Menschen kommen in Sorge. Mag es nicht so sein, dass Gott anfängt, im sichtbaren Bereich Dinge wegzunehmen, es zulässt? Weil eins ist doch Fakt. Unsere Gesellschaft, je reicher und besser es uns allen geht, wendet sich immer mehr von Gott ab. Gott zwingt uns nicht zum Glauben, aber er liebt die Menschen und er liebt uns Menschen und er sucht uns. Und bevor das in den Abgrund geht, lässt er auch nochmal solche Dinge zu, um zu reden. Denn es war ja interessant, am Anfang von Corona, das ging im Februar, März los, und ich erinnere mich ganz genau, im April war eine Phase, in diesen Wochen bis dahin stritten sich Politiker nicht, die sich normal bis auf die Zähne beißen, und Medienleute auch nicht. Medienleute sind ja sehr bissig, können ja unglaublich provozieren mit Fragen. Nix war. Alle waren still und geschockt, 1000 Tote am Tag in Italien. Und dann fing so langsam die Frage nach Gott wieder an. Und da denke ich auch das, was wir erleben, ist ein Reden Gottes. Und mag es nicht so sein, dass Gemeinden sich auch nochmal füllen. Man liest von Missionsnachrichten aus der Ukraine. Da sind Gemeinden entleert. Viele sind geflohen. Aber jetzt sind die Gemeinden voll. Die Gemeinden sind voll. Die Menschen kommen hin und sie wollen eine Antwort haben im Anblick von Raketen jeden Tag. Und dem Tod vor Augen. Kein Happy Clappy, sondern wirklich eine Botschaft. Leben. Und das will ja Gott geben. Soweit diese Gedanken. Gott mag auch in unserem Land Menschen ziehen. Gott hat unser Land nicht aufgegeben, auch wenn es ein Stück dahin gegeben hat. Aber nicht aufgegeben, sondern sucht, Menschen zu erreichen. Diese Geschichte hier. Wir haben die im Urlaub gelesen, vor 2 Wochen. Wir waren ein paar Tage an der Ostsee mit unserer Tochter und Enkeltochter. Und dann lasen wir diese Geschichte und ich war geschockt, was hier stand oder steht. Ich will sie nochmal erklären. Die Überschrift der Gedanken dazu, Vorurteile, Fehlurteile und ihre Überwindung. Nun einmal zu dieser Geschichte. Da ist Israel mit König David und da sind die Ammoniter, 2 Länder. Die Ammoniter und Israel haben einen gemeinsamen familiären Ursprung. Und zwar in der Herkunftsfamilie von Abraham. Abraham hatte einen Bruder und der hatte einen Sohn, der hieß Lot. Sein Bruder starb früh. Der Lot blieb übrig, und als Abraham dann von Haran, Terach, der Vater von ihnen, zog ja mit der ganzen Familie nach Haran, das ist das Gebiet in der Türkei, wo jetzt das Erdbeben war. Und dann zog Abraham irgendwann nach Kanaan und nahm Lot mit sich. Lot zog nach Sodom, was das Gericht Gottes erlebte, und rettete sich aus der Stadt, das heißt wurde gerettet mit seinen beiden Töchtern. Und die retteten sich in eine Höhle, und die Töchter hatten Sorge, es gibt keine Nachkommen mehr, keinen Mann mehr, und haben ihren Vater betrunken gemacht und mit ihm geschlafen in der Nacht, um Nachkommen zu haben. Und aus diesem Inzest, sagen wir heute, ist entstanden bei der jüngeren Tochter der Ben-Ami. Und das ist der Vater der Ammoniter, des Volkes der Ammoniter. Da ist die Herkunft. Also die Ammoniter und die Israelis, Israel, haben eine gemeinsame Herkunftsfamilie. Die Ammoniter waren Zeit ihres Bestehens Feinde Israels. Zwei Völker, zwei Länder, immer verfeindet. Es gab eine Ausnahme, ein Zeitfenster, ein kurzes Zeitfenster. Und zwar, das war, als der Ammoniterkönig Nahasch, dem David, als er König Israels wurde, Freundschaft erwies. Das sagt ja David auch. Das steht ja auch wie geschrieben. Dieser König erwies David Freundschaft. In dieser Zeit gab es Frieden, ein gutes Einvernehmen, weil die beiden Herrscher dieser Länder Freunde waren. Der Ammoniter König Nahasch, der eigentlich ein Feind, dessen Volk ein Feind Israels war, war ein Freund von David. Fantastisch. Dann stirbt der Vater Nahasch und sein Sohn Hanun wird König. Nur mal die Geschichte vergegenwärtigen, was hier passiert ist. Dann schickt David eine Gesandtschaft zu Hanun, um ihn zu trösten über den Tod des Vaters, Anteilnahme. Und dann kommt der entscheidende Moment in dieser Geschichte. Ich las diesen Vers und habe gedacht, so entstehen Kriege. So entstehen Kriege. Und zwar sagen sie, meinst du, stopp mal, bevor du dich weiter mit diesen angeblichen Tröstern beschäftigst, die ehrlichen Herzens gekommen waren, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Sind seine Gesandten nicht vielmehr gekommen, um das Land zu erkunden, zu erforschen und auszuspähen? Ich bin mir sicher, dass am nächsten Tag vielleicht in der Rabba, war ja die Hauptstadt, in der Rabba allgemein, gestanden hat, große Überschrift mit dicken roten Lettern, Spione aus Israel wollen unser Land erkunden, um es einzunehmen. Und Hanun glaubte das ja auch. Das waren seine Berater, das waren die Fachleute, das waren die Experten, die wussten es doch. Er übernimmt das, ohne zu prüfen, ob es wirklich stimmt. Lässt die Männer schänden, zurückschicken und bringt sich bei David in Verruf. David hat noch nichts gemacht. Er begreift, was passiert ist, nimmt viel Geld in die Hand und besorgt sich Waffen und Soldaten aus anderen Ländern. Und der Krieg beginnt. Der Krieg beginnt. 40.000 und ein Tote, 7.000 zerstörte Wagen, zwei Völker, die doch eine kurze Zeit Freundschaft erlebten und miteinander, sind wieder Feinde. Krieg. Warum? Da streckt jemand die Hand zum Trost, zum Frieden aus, aufgrund von Freundschaft, und die andere Seite hat nichts anderes im Sinn. Du weißt doch, das ist doch nicht echt. Falsche Motive. Der will nur ausspionieren, uns überwältigen. Das war schon immer so. Und die Geschichte gab ja recht. Das ist heute nicht anders. Glaubst du, dass es anders ist? Lass dir nichts vormachen. Welch ein Fehlurteil. Welch ein Vorurteil. Das Vorurteil gründete sich auf die Erfahrung in der Vergangenheit. Die waren ja richtig. In der Vergangenheit war das Urteil richtig. Aber es beruhte auf Fakten. Aber Zeiten und Menschen können sich ändern. Doch wenn man die Urteile aus früheren Situationen, der war ja so und der bleibt doch immer so und die war auch so und die bleibt auch immer so, wenn man es übernimmt, ohne zu prüfen, dann hat das zur Folge, dass es Menschen und Völker trennt und zu Feinden macht, bis hin zum Krieg, obwohl sie Freunde waren. Diese Geschichte zeigt die dramatischen Auswirkungen von Vorurteilen und Fehlurteilen. Als wir diesen Text gemeinsam gelesen haben, war ich regelrecht getroffen von dem, was hier stand. Und ich dachte, hier ist eine Antwort. Das ist nicht alle, die ganze Antwort, aber hier ist eine Antwort, die beschreibt, wie Kriege entstehen. Und hier steckt auch die Antwort, wie man Kriege vermeiden kann, Streit oder Krieg, indem man miteinander redet. Klammer auf, diejenigen bei uns, die auffordern zu reden mit Putin, die werden flach gedonnert. Wie verrückt. Das ist jetzt Politik. Aber im zwischenmenschlichen Bereich ist ja genauso. Die Antwort ist nachfragen, sich überzeugen, wie die Situation wirklich ist, prüfen, ob das alte Urteil noch zutreffend ist. Gerade in unserer Gesellschaft wird ja schon fast übertrieben darauf geachtet, dass keinem Unrecht getan wird. Und bevor jemand wirklich ein Täter ist, selbst wenn es nachgewiesen ist, dass er der Täter ist, heißt es mutmaßlich. Bitte vorsichtig, kein Vorurteil. Das ist ja bis zum Exzess fast. Als wir diesen Text gelesen hatten, als ich über diesen Text nachdachte, war das der erste Eindruck, der mich ansprang. Hier ist eine Antwort, wie Kriege entstehen. Etwas Weiteres sah ich in diesem Text beim weiteren Nachdenken. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn das im Politischen zwischen den Völkern so ist, wie sieht das in unserem zwischenmenschlichen Bereich aus mit Vorurteilen, Fehlurteilen und der Verführung dazu? Auch im Gemeindebereich. Ich könnte ein Buch schreiben über Vor- und Fehlurteile in Gemeinden und den dramatischen Folgen davon. Gemeinde, im Grunde ein Ort der Gegenwart Gottes, der Heilung, der Einheit, der Versöhnung, des Miteinanders, stattdessen Vorwürfe, Vermutungen, Unterstellungen, theologische Spitzkenntigkeiten, Streitigkeiten um Nebensächliches, Anklagen, Unversöhnlichkeit, Trennung, Menschen bleiben auf der Strecke. Das sage ich nicht, um anzuklagen, es ist leicht mit dem Finger zu zeigen, sondern ganz bewusst sage ich das als Klage. In der Bibel finden wir auch Klagen. Männer und Frauen klagen Gott die Not, die sie empfinden und haben selbst keine Lösung. Aber sie klagen es, wenn sie sagen, Gott, wie schlimm ist es. Also nicht mit dem Finger zeigen, sondern ich denke, jeder darf sich selbst fragen, wie stehe ich zu meiner Gemeinschaft? Trage ich, wie Jesus getragen hat? Oder trage ich zur Trennung bei? Oder zur Versöhnung, zum Einheit, zum Miteinander? Das kostet richtig was. Gemeinschaft muss man tatsächlich erkämpfen. Das ist nicht selbstverständlich, aber doch kostbar und wertvoll. Und auch gesellschaftlich, die Nachrichten sind voll. Also manchmal muss man ausschalten, aber die Nachrichten sind voll von, wo wer etwas aus nicht ehrlichen Motiven gemacht hat. bei Politikern besonders gut zu beobachten. Da sagt einer was und schon geht das los. Die Mutmaßung, aus welchen Motiven derjenige gehandelt hat. Ich behaupte mal, ja, es gibt unehrliche Motive. Aber nicht nur. Es gibt immer auch noch Leute, die aus ehrlichen Motiven handeln. Kann man es noch glauben? Das scheint ja schon so festgefahren zu sein. Wenn man den anderen unehrliche Motive unterstellt oder sich damit beschäftigt, ist es auch gut, ehrlich wiederum den Blick auf sich zu richten und zu fragen, wo bin ich unehrlich gewesen? Wo habe ich aus eigennützigen Motiven geschwiegen oder geredet? Und wenn einem das bewusst wird, wird man vorsichtiger mit den Urteilen. Die Frage, die sich mir stellte, als ich darüber nachdachte, wie es in unserem zwischenmenschlichen Bereich ist, sind uns die dramatischen Auswirkungen von Vorurteilen, Fehlurteilen bewusst? Was ist mit den trennenden Mauern, dem Gegeneinander, was daraus entsteht? Oder haben wir uns daran gewöhnt, das ist eben so und damit muss man leben, damit muss man klarkommen? Die Frage stellt sich, wir haben nicht Verantwortung für andere. Es geht ja um meinen Anteil oder um deinen Anteil. Wenn du dir die Frage stellst, wo kann ich etwas ändern? Was ich hier sage und was mich hier beschäftigt, betrifft mich ja genauso als Mensch. Das sage ich nicht so. Wenn die Mauer erstmal gezogen ist, weil man vom anderen sowieso nichts Gutes mehr erwartet, aufgrund eines Urteils von früher, was vielleicht gar nicht mehr stimmt, welch ein Schaden. Statt Freundschaft, Miteinander, Füreinander, Misstrauen, Distanz, immer in Habachtstellung, weil man doch nie weiß, wie kann man das verhindern und überwinden. Und ein dritter Bereich stand mir auch vor Augen, das war dann die dritte Frage, die sich mir stellte, wie sieht das aus mit meiner und mit unserer Selbstwahrnehmung? Was glaube ich über mich? Meinst du, sagen die Berater, meinst du, du bist was Besseres? Meinst du, du kannst was Besseres? Was denkst du dir? Was glaubst du über dich selbst? Wie siehst du dich? Kannst du dich annehmen? Hältst du dich für wichtig, wertvoll? Hat dein Leben für jemand oder etwas Bedeutung? Wirklich Bedeutung? Oder spult sich das ab im Grauen einerlei des Alltags, wo es keine Höhen und Tiefen mehr, wo es keine Höhen mehr gibt? Was tust du oder tust du nicht, weil du denkst, was andere über dich denken und du dir sicher bist, dass sie das über dich denken, was du denkst, dass sie denken? Ich sag's nochmal, damit man es versteht. Was tust du, beziehungsweise was tust du nicht, weil du denkst, was andere über dich denken und weil du dir sicher bist, dass sie das über dich denken, was du denkst, dass sie denken? Verstanden? Das genau, diese Schere läuft in unserem Kopf ab, in unserem Herzen. Genauso läuft das ab. Das ist das Gefängnis. Was treibt dich an? Unser Antrieb ist gesteuert aus der Sicht unseres Herzens und nur bedingt von unserer Vernunft. Das muss man sich erstmal verinnerlichen. Vorurteile, Fehlurteile haben mehr Macht als Vernunft. Die Vernunft ruft richtig Ukraine, Schluss, kein Schuss mehr. Es reicht. Und so würde die Vernunft ja auch in Beziehungskonflikten rufen. Schluss jetzt mit der Streiterei. Schluss mit den Zanken. Ist genug. Aber die Vorurteile, meinst du? Der andere. Was denkst du? Wenn ein Mensch in der Kindheit und in der Jugend ständig gesagt bekam, aus dir wird sowieso nichts, dann kommt das zunächst von außen. Doch wenn das ein Mensch oft genug hört, wird es zu einem inneren Programm. Das muss irgendwann keiner mehr von außen sagen, das sagt derjenige sich schon selbst. Aus mir wird ja nichts. Das hat man zum Programm gemacht. Das ist wie ein Programmieren. Falsche Software, das ist ein Virus. Was treibt dich an? Was steuert dich? Ich erinnere mich an eine Bibelstunde in Wittenberge im Rahmen der Allianz. Ich hatte das Thema und das war so schön. Wir haben da gesungen und dann sagte ich spontan, wie wäre es, wenn wir mal am Samstag auf die Straße gehen, zusammen dort singen und Zeugnis geben, kleinen Gottesdienst mit Andacht. Betretenes Schweigen und in den Gesichtern, oh Schock, bloß nicht, was denken die anderen über mich? Was denken dann die anderen? Zack, die Schere schneidet schon wieder ab. Vorurteile, Fehlurteile. Ich bin davon überzeugt, wenn Christen aus einem Ort einmal im Monat mindestens oder alle zwei Wochen oder besser noch jede Woche auf die Straße gehen, ein paar Lieder singen, eine Andacht halten, ob nun viel oder wenig kommt, das hat eine Auswirkung in der Stadt. Davon bin ich überzeugt. Das ist so. Das ist eine gute Sache. Vorurteile, Fehlurteile, falsche Prägungen sind weit verbreitet und bremsen uns persönlich aus. Bloß nichts falsch machen, bloß nicht auffallen, bloß nicht sagen, was man denkt, denn es ist wie eine Fessel. So. Erstmal das. Ich musste das ein bisschen ausführlicher behandeln, weil ich empfand beim Lesen dieses Textes, ich war geschockt. Ich war geschockt, wie ein Vorurteil, was in der Vergangenheit seinen Grund hatte, zu einem Fehlurteil wurde, was einen Krieg auslöste. Und ich dachte natürlich Richtung Osten, aber nicht nur. Auch die zwischenmenschliche Ebene, auch die persönliche. Und ich bin davon überzeugt, dass Vor- und Fehlurteile viel mehr Einfluss in unserem Leben haben, als wir wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Wie kann man das ist jetzt der zweite Punkt, das ist der Hauptpunkt, wie kann man Vorurteile, Fehlurteile und die dramatischen Folgen überwinden? Die Antwort, eine der Antworten, die Jesus uns gibt, ist in Offenbarung 3, Vers 10, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Als ich diesen Satz mal vor Jahrzehnten las, war es mir ein Augenöffner. Hier sagt Jesus, da ist Versuchung auf der Erde und kein Mensch ist in der Lage, sich davor zu schützen. Weil du dich an mein Wort hältst, weil du dich an mir festhältst, sagt Jesus, halte ich dich fest. Und lass dich in diese Falle nicht reinlaufen. Helfe dir da raus. Ich meine, wir kämpfen alle mit Vor- und Fehlurteilen. Bis heute. Bis heute habe ich damit zu tun, ohne Ende. Es ist verrückt, wie ein Schlachtfeld ist das. Von allen Seiten kommt das. Die Welt ist voll von Fehl- und Vorurteilen und Krieg, Zank und Streit. Und wo Friede und Einheit sein sollten, ist Missklang. Damit haben wir zu kämpfen. Aber Jesus sagt, ich will dich da durchbringen, durch dieses Minenfeld, wo du nicht weißt, wo der nächste Ding wieder hochgeht. Ein falsches Wort gesagt und schon passiert was. Weil du in Lukas 21 in Bezug auf die Endzeitrede sagt Jesus, seid wachsam und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen allem, was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschensohn. Das ist auch so ein Vers. Das Gebet, das Festhalten an Jesus, hier ist der Schlüssel. Nochmal, Jesus sagt, jeder Mensch, jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft, jedes Volk ist anfällig für Vorurteile, Fehlurteile, Verführung und selbst nicht in der Lage, der Falle zu entgehen. Das stimmt, man will's aber nicht wahrhaben. Es kratzt am Stolz. Wir sind doch informiert. Wir wissen so viel. Uns kann man nichts vormachen. Wir haben Fachleute. Apropos Fachleute, die hatte der König auch. Der erste Schritt, Vorurteilen und Verführung zum Opfer zu werden, ist zu denken, bei mir nicht. Ich bin gefeit. Das bei mir nicht. Wie entstehen diese Fehlurteile? Da ist eine Not, ein Problem. Anstatt genauer zu untersuchen, was die wirkliche Ursache ist, wollen wir eine schnelle Antwort. Dann geht das los. Wer ist schuld? Dann kommt die Erinnerung. Wer war früher schuld? Aha, schwarze Schaf ist schnell gefunden. Wenn man schwarzes Schaf hat, sind alle anderen gut. Und schon weiß man, wie man es machen kann, das Problem lösen kann. Das ist ein Muster, wie sie entstehen. Man redet nicht mehr miteinander. An dem Prinzip hat sich bis heute nichts geändert. Ich habe bei mir festgestellt, wie oft habe ich persönlich Menschen und Situationen über Menschen und Situationen in meinen Augen ein rechtmäßiges Urteil gefällt und kam dann mit Menschen in diesen Menschen in Kontakt, ins Gespräch, beziehungsweise habe gesehen, dass die Situation auch anders aussieht, weil einem eine andere Sicht vermittelt wurde. Und ich musste mein Urteil revidieren. Ich war mir schon so sicher in meinem Urteil. Und mein Urteil, mein rechtmäßiges Urteil, war nichts anderes als ein Vorurteil. Habe ich so oft vorgestellt, so oft. Und es hat mehr Einfluss im Alltag, als wir wahrnehmen. Deutschland hatte 1933 eine Wahl und hat die NSDAP und Hitler gewählt. Die deutsche Bevölkerung bestand zu 95% aus Christen, katholischen, evangelischen Christen. Und das blieb bis zum Ende des Krieges so, bis 1945. Die NSDAP hat am Ende des Krieges 7,5 Millionen Mitgliedern. Wenn man den Schnitt der Christenzugehörigkeit, der Kirchenzugehörigkeit dazu rechnet, dann sind das 675.000 Christen müssen dabei gewesen sein. Ich sage das nicht mit dem Finger. Ich sage das nur als Beispiel, was Verführung ist. In unserem Beispiel mit den Ammonitern sind es eben diese zwei Worte. Meinst du? Glaubst du das? Und es erinnert mich und uns an die Geschichte am Anfang der Bibel, wo Satan in der Gestalt der Schlange zur Frau, und Adam muss nicht weit weg gewesen sein, kommt und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben? Stimmt das? Weißt du was? Gott hat Angst vor euch. Der will nicht, dass ihr größer werdet. Falsche Motive. Genau diese Argumentation war der Schritt zum Abfall von Gott. Misstrauen. Soweit diese Aussage Jesu, jeder Mensch, jede Gemeinschaft, Gesellschaft, jedes Volk ist anfällig für Vorurteile, Fehlurteile und Verführung und selbst nicht in der Lage, dem zu entgehen. Das Zweite, was Jesus mit diesem Wort sagt, ist, wer sich an mir und an meinem Wort festhält, den werde ich bewahren, dieser Falle von Vor- und Fehlurteilen zu entgehen. Das ist in Offenbarung 3, Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, also weil du dich an mein Wort und letztendlich, sagt Jesus, an mir festhältst. Und in Johannes 8, Vers 31 und 32 sagt Jesus, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Betonung, das Bleiben an Jesus. Nicht irgendwann war mal ein Schritt, sondern das Bleiben bis heute. Jesus selbst ist der Garant für Wahrheit und Leben. Er hat sein Wort gehalten und festgehalten. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Und er ist auch die Wahrheit in Person in Bezug auf unsere Person. Wenn wir die Wahrheit erkennen wollen, die Wahrheit unseres Lebens, müssen wir uns an ihm messen, an ihm orientieren, dann finden wir sie. Jesus war nicht bereit, die Wahrheit auch nur eindeut aufzugeben. Er hat auch nicht Leute in den Tod geschickt, für die Wahrheit zu kämpfen. Er ist selbst in den Tod gegangen. Und als er vor Pilatus stand und die Menge ihn herausforderte, die Wahrheit aufzugeben, nämlich die Wahrheit, dass er Gottes Sohn ist, er war nicht bereit dazu. Er sagt, ich bin gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Ich bin's. Das sagt Jesus vor Pilatus. Auf ihn können wir uns verlassen. Jesus selbst ist die Wahrheit in Bezug auf unser Leben und die Bedeutung und das Ziel unseres Lebens. Dass wir von Gott geliebt sind und durch seinen Tod Vergebung und Neuanfang bekommen. Dass Gott mit uns eine Ewigkeit verbringen will. Dass unser Leben hier auf der Erde nicht nur aus Alltagspflichten besteht, sondern wir hier eine Aufgabe, eine Bestimmung, eine Bedeutung haben, die unsere Vorstellung übersteigt. In Gottes Augen bist du ein Heiliger, ein Erlöster, ein Erwählter, ein Kind Gottes, König und Priester, wertvoll gemacht, geliebt. Was ist mein alltäglicher Kampf, in diesem grauen Eilerlei das zu finden? Bonhoeffer hat mal gesagt, man muss sich hindurchkämpfen durch das tägliche Eilerlei zu den großen Gedanken Gottes. Der Alltag ist doch anstrengend, oder? Herausfordernd, langweilig, Pflichten. Wo ist da die besondere Bedeutung unseres Lebens? Der Glanz geht doch verloren, oder? Ist es nicht so? Und manchmal, wenn es dann heißt, du bist ein König und Priester, ja, danke schön, ich muss jetzt Holz hacken oder eine Rechnung bezahlen oder ich weiß nicht, irgendwas machen, was so wieder so alt ist. Ist ja gut, aber das sind wir. Durchkämpfen durch den Alltag zu den großen Gedanken Gottes. Wir sitzen nicht in Berlin, in der Regierung, aber wir können beten. Wir können beten. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, das Gebet zu denken, naja, so viel Einfluss. Ja, beten. Wir sind Könige und Priester in Gottes Augen. Für Gott ist die Gemeinde das Salz und das Licht der Welt. Die, die an Jesus sich halten. Wenn du mit Jesus lebst, bist du ein Licht. Ob du es fühlst oder nicht, du bist es. Der Leuchtturm ist doch kein Licht, weil er ein Leuchtturm ist, besteht aus Stahl oder Stein, sondern weil da jemand ein Licht installiert hat. Jesus hat sein Licht in unser Leben installiert und wir können leuchten. Das ist doch gerade auch unsere Aufgabe heute. Das ist nicht leicht, auch mein Beispiel immer wieder unsere Nachbarn, es ist nicht leicht, so ins Gespräch zu kommen. Aber wir können immer wieder offen sein für Gelegenheiten, die Gott uns gibt, um auf ihn hinzuweisen. Gerade auch in der heutigen Zeit. Er ist die Wahrheit in Bezug auf die Bedeutung unseres Lebens. Thorsten Kugler schreibt in seinem Buch Adlertyp heraus auf dem Hühnerhof, Seite 190. Glauben Sie nicht so schnell, was andere über Sie sagen. Und ich möchte jetzt dazu setzen, glaub nicht so schnell deinen eigenen Gedanken vorteilen, was du über dich sagst. Als meine Frau ein Kind war, sagte mal jemand zu ihr, dich kann man auch nicht zu nicht viel gebrauchen. Diese Aussage saß tief. Meine Frau glaubte sie aber später nicht mehr und hat seither bewiesen, dass es nicht stimmt. Sie hat 5 Kinder gut erzogen, ist die beste Familienmanagerin, die ich kenne, und hat dazu noch in einem Drittweltland ein funktionierendes Alphabetisierungsprogramm in Gang gesetzt, in Neuguinea. Ich habe an uns auch gedacht, du hast jetzt kein Alphabetisierungsprogramm gesetzt, aber 5 Kinder großgezogen. Und wenn ich sehe, wie junge Mütter heute bei Fachleuten und Büchern überall Rat suchen, weil sie nicht mehr wissen, wie man es machen soll. Wir haben gar nicht so viele Bücher gefragt. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass Gott viel in uns gelegt hat an Fähigkeiten, auch als Eltern, als Vater und Mutter. Und ich muss nicht 1000 Ratgeber haben, sondern aufs Herz hören und mal einen Rat geben lassen, vor allem die Bibel lesen. Ratgeber sind ja nicht schlecht. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als der größte Mensch, der je auf Erden gelebt hat, Johannes der Täufer, sagt Jesus. Ich kenne Menschen, ich habe Menschen vor Augen, deren Leben hier kaum Bedeutung scheinbar hat. Aber ich bin mir gewiss, dass es bei Jesus ein Erstaunen gibt, welche Bedeutung sie hatten. Blickwechsel, Fehlurteile, Vorurteile über uns selbst, vielleicht von anderen ausgesprochen, Forderungen, Erwartungen, was auch immer. Jesus ist der Maßstab. Die Bedeutung unseres Lebens liegt nicht in den Umständen unseres Lebens. Und wenn ich an die Umstände des grauen Alltags denke, dann muss man diese Worte, das muss man buchstabieren, richtig. Es liegt nicht in Erfolg oder Misserfolg, sondern in der großen Bedeutung, die Gott uns gegeben hat. Du hast Bedeutung. Muss ich mir auch sagen. Es hat nichts mit Selbstüberhöhung zu tun, aber raus aus dem Hühnerhof, dem Hacken, dem Kleinklein, so wie der Adler sich erhebt im Wind. Jesus und sein Wort ist der Schlüssel gegen Vorurteile und Fehlurteile, die unsere Gemeinschaft zerstören. Wer ist der Größte? Fragten sich die Jünger. Wenn Jesus nicht eingegriffen hätte, dann wäre aus den Jüngern eine Gruppe geworden von verschiedenen rivalisierenden Gruppen, die sich bekämpft hätten in der Frage, nämlich wer ist der Größte und die Antwort zu finden. Das hätte man ausgedrückt, hätte sich gezeigt, wer der Größere ist. Jesus nimmt sich ihrer an und sagt, Schluss, es ist nicht wie in der Welt, wo die Könige ihre Völker unterdrücken und sich gegenseitig bekämpfen, um die Antwort zu kriegen, wer ist der Größte. Nein, Schluss, ihr sitzt alle nebeneinander, gleich groß, keiner ist größer wie der andere, sagt Jesus. So ist eine Gemeinde, aber so ist es doch. Welches ist die größere Gemeinde? Stimmt das? Glaub's nicht. Ich glaube nicht, dass menschliche Maßstäbe hier entscheidend sind. Das glaube ich nicht. Ich las ein Buch von, war das Rick Joyner? Ich weiß nicht mehr genau. Da geht es um Anbetung. Und da schreibt jemand, wie es Gott zutiefst im Herzen anrührt, wenn er eine kleine Gruppe in Dunkelheit sitzend, sieht, wie sie ihn anbeten. Nicht die große Gemeinde. Die große Gemeinde ist nicht automatisch gut, weil sie groß ist. Sie ist auch nicht automatisch schlecht, weil sie groß ist. Aber die kleine Gemeinde ist nicht automatisch schlecht, weil sie klein ist. Klein und groß zählt bei Gott ja so nicht. Die Korinther hatten ein Problem. Man stritt sich, wer theologisch der Bessere war. Die einen waren paulinisch, die anderen waren apollisch und die nächsten petrinisch und was es da so alles gab. Gibt's das nicht heute auch? Gibt's das nicht heute auch? Paulus sagt, Schluss, Schluss damit. Nicht ich und nicht Apollos. Es geht doch um Jesus und wir sind Mitarbeiter und keiner ist größer als der andere. Was gibt's da an Streit und, ach. Als Reinhard Bonnke Minus zu Plus gemacht hat, erinnert euch noch? Das wurde in Deutschland halb zerrissen. Und ein Bruder aus Süddeutschland hatte mal ein Bild. Er sah einen Ertrinkenden in einem Sumpf und außen um den Sumpf standen lauter Leute. Der eine hatte ein blaues Seil, der andere hatte ein grünes Seil, der nächste hatte ein graues Seil, dann noch ein gelbes Seil und ein rotes Seil. Und anstatt dass einer ein Seil reingeschmissen hat oder gemeinsam, haben sie gestritten, wer das bessere Seil hat. Ist es das nicht? Ist das nicht unsere Not? Im Grunde müssen wir uns doch zusammentun. Als Christen zusammentun. Und aber die Vorurteile, die da ist ganz schön dran zu arbeiten. Menschen geht's um Recht haben, Rechthaberei. Jesus geht's um Gemeinschaft, Einheit auf der Grundlage von Liebe, Annahme und Vergebung, Versöhnung statt Trennung. Und der letzte Punkt, all das Gesagte, das gilt auch für Völker. Wir sind ja ausgegangen von einer Volkssituation, zwei Völker. Das gilt auch für Völker. Das erkennen die Herrscher und Politiker unserer Zeit nicht. Da ist keine Frage und keine Bitte an den, der Friedefürst ist. Eine nette, fromme Figur ist er noch. Jedenfalls offiziell. Nur das Besinnen auf die eigene Kraft, Werte und Waffen, das Vertrauen in die eigene Kraft, das zählt. Erst wenn Jesus sichtbar kommt und die Menschheit die dramatischen Folgen ihres selbstbestimmten Handelns ohne den Schöpfer durchlebt hat, was wir in der Offenbarung lesen, was noch kommt, wie unser Land die Folgen des selbstgewählten Nationalsozialismus durchleben musste, bevor es bereit war für Demokratie, Toleranz und Grundgesetz, so wird es auch mit der Welt sein. Erst dann, wenn die Selbsterwählung, die Selbstbestimmung des Menschen es so zum Punkt getrieben hat, dass die Gerichte Gottes kommen müssen, ehe alles zerstört wird, erst dann wird die Welt bereit sein, wenn Jesus wiederkommt, ihn anzuerkennen, und es wird 1000 Jahre Frieden geben und es werden keine Waffen mehr produziert. Da sind wir noch nicht. Bis dahin leben wir in der Herausforderung der Falle von Vorfehl und Verführung, also Vor- und Fehlurteilen, Verführung, dieser Falle zu entgehen und an uns an den zu halten, an Jesus, der uns persönlich und als Gemeinschaft sicher durch diese Zeit bringen will. Und ich möchte so sagen, Vor- und Fehlurteile, das Wichtigste sind die im eigenen Kopf und im eigenen Herzen. Denkt nicht gering von euch als Gemeinde. Du hast was gesagt. Soll ich nicht sagen? Doch, ich sag's. Ich hatte es euch letztes Mal gesagt. Lieder meinte, als wir im November waren wir hier gemeinsam, eine schöne Feuerstelle. Gott kann. Wie? Das wird er zeigen, aber er kann. Ich will meine Gemeinde bauen. Wir sind Salz und Licht. Wir sind wichtig in dieser Zeit. Wir sind wichtig. Wir sind Zeugen für ihn. Und wir wollen weiter auf Jesus schauen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für diese Geschichte aus deinem Wort, die so ein Augenöffner ist, ein Aha-Moment in einer Zeit mit so vielen Fragen, eben auch der, wie es zum Krieg kommen konnte und nicht nur zu dem Krieg. Wir denken auch an menschliche Streitereien, an Trennungsgeschichten, an Vorurteile und Fehlurteile, die es so viele gibt, an die wir uns zum Teil schon so gewöhnt haben, wenn das Leben einigermaßen läuft. Und Herr, danke für diese Geschichte, in der du uns zeigst, was hier menschlich abläuft. Und danke für dein Wort, in dem du uns zeigst, wie du uns siehst und was du uns gegeben hast, um dieser Falle zu entgehen, auch gerade in unserem persönlichen Leben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns stärkst. Ich bitte dich, dass du unsere Augen für dich öffnest. Dass du unsere Augen öffnest für die Gedanken, die du über unserem Leben hast, die du über unsere Gemeinde und Gemeinden hast. Herr, dass du uns die Augen öffnest über dem, wie Gemeinschaft aussieht. Ich bitte dich, dass du Gnade gibst auch in unserem Land, dass nochmal eine Zeit kommt, wo viele Menschen anfangen, nach dir ernsthaft zu fragen. Und ich bitte dich, Herr, gebrauche du uns und gib uns Mut und offene Augen zu erkennen, wo wir auch ein Zeugnis sein können. Danke für dein kostbares Wort, Herr. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist und dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, auch heraus aus Vorteilen, Fehlurteilen und Verführung. Jesus, danke, dass du uns einen klaren Maßstab gegeben hast und die Beziehung zu dir, deine Nähe, Herr. Amen.